From the conference center.
Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Samstagnachmittagsversammlung der 187. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein Chor von Familien aus Pfählen in Tremonton, Garland und Fielding in Utah. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Henry B. Eyring, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brüder und Schwestern, wir begrüßen Sie zur Samstagnachmittagsversammlung der 187. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Thomas S. Monson hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir begrüßen alle Anwesenden und alle, die über Fernsehen, Radio oder das Internet teilnehmen. Wir begrüßen auch alle, die die Satellitenübertragung dieser Konferenz in Pfahlzentren in verschiedenen Teilen der Welt mitverfolgen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein Chor von Familien aus Pfählen in Tremonton, Garland und Fielding in Utah unter der Leitung von Jessica Lee Gilbert. Bonnie Goodliffe spielt die Orgel. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied »Wenn zu Hause Liebe herrscht«. Danach spricht Elder Von G. Keach von den 70ern das Anfangsgebet.
Unser Vater im Himmel, wir neigen unser Haupt in Dankbarkeit vor dir. Wir sind dankbar für deinen Sohn, für sein Werk und für seine Lehre, für seine Auferstehung und sein Sühnopfer. Wir sind dankbar für den Propheten Präsident Thomas S. Monson. Segne ihn und stärke ihn. Wir sind dankbar für das, was wir schon gehört haben und für das, was wir noch hören werden. Öffne unser Herz und unseren Verstand, sodass wir verstehen und handeln mögen. Segne uns, dass wir noch christlicher gegenüber unseren Mitmenschen sein können, so wie dein Sohn uns gedient hat. Und darum bitten wir dich im Namen Jesu Christi. Amen.
Präsident Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, wird Ihnen jetzt die führenden Amtsträger und die Gebietssiebziger der Kirche zur Bestätigung vorlegen. Danach verliest Bruder Kevin R. Jurgensen, der geschäftsführende Direktor der Buchprüfungsabteilung der Kirche, den Jahresbericht. Nach ihm legt Bruder Brooke P. Hales, der Sekretär der ersten Präsidentschaft, den statistischen Bericht der Kirche für das Jahr 2016 vor.
Meine lieben Brüder und Schwestern, Präsident Monson hat mich gebeten, Ihnen jetzt die Generalautoritäten, die Gebietssiebziger und die Präsidentschaften der Hilfsorganisationen der Kirche zur Bestätigung vorzulegen. Es wird vorgeschlagen, dass wir Thomas Spencer Monson als Propheten, Seher und Offenbarer und als Präsidenten der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, bestätigen. Henry Bennion Eyring als ersten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und Dieter Friedrich Uchtdorf als zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Wer dafür ist, zeige es. Falls jemand dagegen ist, zeige er es. Es wird vorgeschlagen, dass wir Russell M. Nelson als Präsidenten des Kollegiums der Zwölf Apostel bestätigen, sowie die folgenden Brüder als Mitglieder dieses Kollegiums:
Neil L. Anderson, Ronald A. Raspand, Gary E. Stevenson and Dale G. Renland. Those in favor?
Wer dafür ist, zeige es bitte. Wer dagegen ist, zeige es. Es wird vorgeschlagen, dass wir die Ratgeber der ersten Präsidentschaft und das Kollegium der Zwölf Apostel als Propheten, Seher und Offenbarer bestätigen. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Falls jemand dagegen ist, zeige es bitte auf die gleiche Weise. Wir möchten dankbar den Dienst unseres Freundes und Kollegen Elder Bruce D. Porter, der am 28. Dezember 2016 verstorben ist, würdigen. Wir sprechen Schwester Susan Porter und den Kindern und Enkeln des Ehepaars Porter unsere Liebe und unser aufrichtiges Beileid aus. Wir sind dankbar, dass wir mit diesem guten Mann zusammenarbeiten durften. Es wird vorgeschlagen, dass wir Taylor G. Godoy und John C. Pingree Jr. als Gebietssiebziger entlassen. Wer diesen Brüdern für die von ihnen geleistete Arbeit seinen Dank bekunden möchte, zeige es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass wir Schwester Linda K. Burton, Schwester Carol M. Stevens sowie Schwester Linda S. Reeves mit aufrichtigem Dank als FAV-Präsidentschaft entlassen. Wir entlassen außerdem die Mitglieder des FAV-Hauptausschusses. Wer sich unserem Dank für die bemerkenswerten Leistungen des Engagements dieser Schwestern anschließen möchte, zeige es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass wir Schwester Jean B. Bingham als erste Ratgeberin in der PV-Präsidentschaft entlassen und Schwester Bonnie H. Corden als zweite Ratgeberin der PV-Präsidentschaft. Wer diesen Schwestern seinen Dank bekunden möchte, tue dies bitte durch hebende Hand. Es wird vorgeschlagen, dass wir die folgenden Brüder als neue Generalautorität 70er bestätigen.
Taylor G. Godoy, Sony L. Koff, Adulson de Paula Parheya, John C. Pingree, Brian K. Taylor and Taniela B. Vaccolo. All in favor, please.
Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Wer dagegen ist, zeige es durch das gleiche Zeichen. Es wird vorgeschlagen, dass wir Jean B. Bingham als Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung bestätigen, mit Sharon L. Eubank als erste Ratgeberin und Reina I. Aboto als zweite Ratgeberin. Es wird ferner vorgeschlagen, dass wir Bonnie H. Corden nunmehr als erste Ratgeberin in der PV-Präsidentschaft und Christina B. Franco als zweite Ratgeberin in der PV-Präsidentschaft bestätigen. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Wer dagegen ist, zeige es. Es wird vorgeschlagen, dass wir die folgenden Brüder als neue Gebiets-70er bestätigen.
David A. Benalcasar, Bern S. Broadbent, David L. Buckner, L. Todd Butch, Luisiano Cascargi, Ting Jung Chang, Pablo H. Chavez, Raymond A. Cutler, Fernando P. Del Carpio, José Luis Del Guerzo, Alexandre A. Drakioff, E. Raymond Egbo, Carlos R. Fusco, Jr., Jorge R. Garcia, Gary F. Gessel, Guillermo E. Guardia, Marcel Gay, José Hernández, Carl D. Hurst, Ren S. Johnson, J. B. Jones, Anthony M. Kaku, Paul N. Lequias, John A. McCune, Thomas S. Merdeja, Arthur J. Miranda, Eli K. Monga, Juan C. Pozo, Anthony Quasi, James R. Raspent, Carlos G. Revillo Jr., Martin C. Rios, Johnny F. Ruiz, K. Roy Tunnicliffe, Moises Villanueva. Those in favor may manifest it.
Wer dafür ist, zeige es.
Any opposed may so signify.
Wer dagegen ist, zeige es. Es wird vorgeschlagen, dass wir die übrigen Generalautoritäten Gebiets 70er und die Präsidentschaften der Hilfsorganisationen bestätigen, wie sie derzeit im Amt sind. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Falls jemand dagegen ist, zeige er es. Das Abstimmungsergebnis wurde notiert. Wer gegen einen der Vorschläge gestimmt hat, setzt sich bitte mit seinem Pfahlpräsidenten in Verbindung. Liebe Brüder und Schwestern, vielen Dank für Ihren beständigen Glauben und Ihre Gebete zugunsten der Führer der Kirche. Wir bitten nun die neuen Generalautorität 70er und die neue FAV-Präsidentschaft, ihre Plätze auf dem Podium einzunehmen. Präsident Monson sagt ja immer, das ist ein langer Weg. Danke, Schwestern, danke, Brüder. Wir möchten Sie darüber informieren, dass Schwester Franco derzeit gemeinsam mit ihrem Mann eine Mission in Argentinien erfüllt, die wir gerade bestätigt haben. Sie wird ihr Amt offiziell nach ihrer Rückkehr im Juli antreten. Wie angekündigt, verliest Kevin R. Jurgensen nun den Buchprüfungsbericht der Kirche. Auf ihn folgt Brooke P. Hales, der den statistischen Bericht der Kirche für das Jahr 2016 vorlegen wird. Danke sehr.
An die erste Präsidentschaft der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Liebe Brüder, wie in Abschnitt 120 des Buches Lehre und Bündnisse durch Offenbarung festgelegt, genehmigt der Rat für die Verwendung der Zehntengelder, bestehend aus der ersten Präsidentschaft, dem Kollegium der 12 Apostel und der präsidierenden Bischofschaft, die Ausgaben der Kirche. Die Einrichtungen der Kirche verwenden ihre Mittel im Rahmen des genehmigten Budgets und gemäß den Richtlinien und Bestimmungen der Kirche. Die Buchprüfungsabteilung, deren Mitarbeiter anerkannte Fachleute sind und die von allen anderen Abteilungen der Kirche unabhängig ist, stellt anhand von Prüfungen fest, ob der Ein- und Ausgang von Geldern ordnungsgemäß beaufsichtigt und das Vermögen der Kirche hinreichend geschützt wird. Gestützt auf die vorgenommenen Prüfungen kommt die Buchprüfungsabteilung der Kirche zu dem Schluss, dass die im abgelaufenen Jahr 2016 eingenommenen und ausgegebenen Gelder sowie die Vermögenswerte der Kirche in jeder Hinsicht gemäß den bewilligten Budgets und den Richtlinien und Buchführungsverfahren der Kirche dokumentiert und verwaltet worden sind. Die Kirche hält sich an den Rat, den sie auch ihren Mitgliedern gibt, nämlich einen Haushaltsplan einzuhalten, Schulden zu vermeiden und für Notzeiten zu sparen. Hochachtungsvoll, Buchprüfungsabteilung der Kirche, Kevin R. Jurgensen, geschäftsführender Direktor.
Die erste Präsidentschaft hat den folgenden statistischen Bericht über das Wachstum und den Stand der Kirche herausgegeben. Stichtag ist der 31. Dezember 2016. Die Gesamtzahl der Pfähle zum Jahresende betrug 3.266 Pfähle mit 421 Missionaren, 556 Distrikten und 30.304 Gemeinden und Zweigen. Die Gesamtzahl der Mitglieder betrug 15.882.417. Die Anzahl im Jahr 2016 neu eingetragener Kinder betrug 109.246. Im Laufe des Jahres gab es 240.131 Bekehrtentaufen. Am 31. Dezember gab es 70.946 Vollzeitmissionare sowie 33.695 Missionare im Kirchendienst. 216 wurden 6 Tempel geweiht. Der Stadtmitte-Provo-Yuta-Tempel, der Sapporo-Tempel in Japan, der Philadelphia-Pennsylvania-Tempel, der Fort Collins-Colorado-Tempel, der Star Valley-Wyoming-Tempel und der Hartford-Connecticut-Tempel. 2 Tempel wurden 2016 erneut geweiht, der Suva-Tempel in Fidschi und der Freiberg-Tempel in Deutschland. Die Gesamtzahl der in Betrieb befindlichen Tempel betrug zum Jahresende 155.
Vielen Dank, Brüder. Der Chor erfreut uns nun mit einem Medley der Lieder Ich bin ein Kind von Gott und How Will They Know. Nach dem Gesang hören wir von Elder Robert D. Hales und Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der 12 Apostel.
Thank you. Was bedeutet es, ein Jünger unseres Herrn Jesus Christus zu sein? Ein Jünger ist jemand, der die Taufe empfangen hat und willens ist, den Namen des Erretters auf sich zu nehmen und ihm nachzufolgen. Ein Jünger ist bestrebt, im Erdenleben die Gebote des Erretters zu halten und dadurch so zu werden, wie er ist, in etwa so, wie ein Lehrling bestrebt ist, wie sein Meister zu werden. Viele, die das Wort Jünger hören, meinen, es bedeute schlicht und einfach Nachfolger. Aber ein echter Jünger ist man mit seinem ganzen Sein. Es geht also offenbar um mehr, als sich mit einer Reihe verschiedener Eigenschaften zu befassen und diese zu übernehmen. Ein Jünger lebt so, dass die Wesensmerkmale Christi mit jeder Faser seines Seins wie in einem geistigen Teppich verwoben sind. Lauschen Sie der Aufforderung des Apostels Petrus, ein Jünger des Erretters zu werden. Darum setzt allen Eifer daran, mit eurem Glauben die Tugend zu verbinden, mit der Tugend die Erkenntnis, mit der Erkenntnis die Selbstbeherrschung, mit der Selbstbeherrschung die Ausdauer, mit der Ausdauer die Frömmigkeit, mit der Frömmigkeit die Brüderlichkeit und mit der Brüderlichkeit die Liebe. Wie Sie sehen können, bedarf es mehr als eines einzelnen Fadens, um den geistigen Teppich zu weben, der einen zum Jünger macht. Zu Lebzeiten des Erretters gab es viele, die behaupteten, in dem einen oder anderen Lebensbereich rechtschaffen zu sein. Sie legten etwas an den Tag, was ich als selektiven Gehorsam bezeichne. Zum Beispiel hielten sie das Gebot, am Sabbat keine Arbeit zu verrichten, kritisierten aber den Erretter, weil er an diesem heiligen Tag Kranke heilte. Sie gaben den Armen Almosen, aber nur von ihrem Überschuss, von dem, was sie selbst nicht brauchten. Sie fasteten, zogen dabei aber ein langes Gesicht. Sie beteten, aber nur, um von den Menschen gesehen zu werden. Jesus sagte, sie nahen sich mir mit den Lippen, aber ihr Herz ist ferne von mir. Solche Männer und Frauen konzentrieren sich vielleicht darauf, eine bestimmte Eigenschaft oder ein bestimmtes Verhalten perfekt an den Tag zu legen, doch werden sie in ihrem Herzen nicht unbedingt so, wie der Erretter ist. Über diese Menschen sagte Jesus, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, sind wir nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten und haben wir nicht mit deinem Namen Dämonen ausgetrieben und mit deinem Namen viele Wunder vollbracht? Dann werde ich ihnen antworten, ich kenne euch nicht. Weg von mir, ihr Übertreter des Gesetzes. Die Eigenschaften des Erretters, wenn wir sie denn erkennen, bilden kein Drehbuch, an das man sich hält, keine Liste zum Abhaken. Es sind miteinander verflochtene Wesensmerkmale, die ein ums andere hinzukommen und die sich in uns wechselwirkend fortentwickeln. Mit anderen Worten, wir können keine der einzelnen christlichen Eigenschaften erlangen, ohne auch weitere zu erlangen und zu beeinflussen. Festigt man eine der Eigenschaften, festigt man auch viele weitere. Aus dem zweiten Brief des Petrus und aus dem Buch Lehre und Bündnisse, Abschnitt 4, erfahren wir, dass der Glaube an den Herrn Jesus Christus die Grundlage ist. Wir messen unseren Glauben an den Taten, zu denen er uns bewegt, an unserem Gehorsam. Wenn ihr Glauben an mich habt, verheißt der Herr, werdet ihr Macht haben, alles zu tun, was mir ratsam ist. Glaube ist ein Katalysator. Ohne Werke, ohne dass wir tugendhaft leben, kann unser Glaube einfach nicht bewirken, dass wir das Leben eines Jüngers führen. Der Glaube ist dann tatsächlich nutzlos. Daher führt Petrus aus, verbindet mit eurem Glauben die Tugend. Diese Tugendhaftigkeit ist mehr als sexuelle Reinheit. Sie ist Reinheit und Heiligkeit des Geistes und des Körpers. Tugendhaftigkeit ist auch eine Kraft. Wenn wir treu das Evangelium leben, haben wir die Kraft, im Denken, Fühlen und Handeln jederzeit tugendhaft zu sein. Unser Sinn wird für die Eingebungen des Heiligen Geistes und für das Licht Christi empfänglicher. Wir verkörpern Christus nicht nur darin, was wir sagen und tun, sondern auch darin, wer wir sind. Petrus fährt fort, verbindet mit der Tugend die Erkenntnis. Wenn wir ein tugendhaftes Leben führen, lernen wir unseren Vater im Himmel und seinen Sohn auf besondere Weise kennen. Wer bereit ist, den Willen des Vaters zu tun, wird diese Lehre erkennen. Diese Erkenntnis ist ein persönliches Zeugnis, das auf eigener Erfahrung fußt. Eine solche Erkenntnis verändert uns, sodass unser Licht am Licht Christi festhält und unsere Tugend die Tugend Christi liebt. Kraft eines tugendhaften Lebens gelangen wir von bloßem Glauben aus an das herrliche Ziel, festes Wissen zu haben. Petrus ermahnt uns, mit der Erkenntnis die Selbstbeherrschung und mit der Selbstbeherrschung die Ausdauer zu verbinden. Als maßvolle Jünger leben wir das Evangelium ausgewogen und beständig. Wir laufen nicht schneller, als wir Kraft haben. Tag für Tag gehen wir voran und lassen uns dabei von den läuternden Herausforderungen des Erdenlebens nicht beirren. Wenn wir auf diese Weise maßvoll sind, entwickeln wir Ausdauer und Vertrauen in den Herrn. Wir können uns auf seine Absicht in Bezug auf unser Leben verlassen, obwohl wir sie mit unseren natürlichen Augen nicht sehen können. Daher können wir ruhig sein und wissen, dass er Gott ist. Wenn uns Bedrängnis entgegenschlägt, fragen wir: Was soll ich nach deinem Willen aus dieser Erfahrung lernen? Wenn wir Gottes Plan und seine Absichten verinnerlicht haben, gehen wir voran und harren dabei nicht nur in allem aus, sondern harren voll Ausdauer und gut darin aus. Diese Ausdauer, so lehrt uns Petrus, führt uns hin zur Frömmigkeit. So wie der Vater bei uns seinen Kindern Ausdauer und Geduld zeigt, entwickeln wir Ausdauer und Geduld mit unserem Nächsten und uns selbst. Wir freuen uns über die Entscheidungsfreiheit anderer und darüber, dass sie es ihnen ermöglicht, Zeile um Zeile zu wachsen und heller zu leuchten bis zum vollkommenen Tag. Von der Selbstbeherrschung hin zur Ausdauer, von der Ausdauer hin zur Frömmigkeit ändert sich unser Wesen. Wir erlangen die Brüderlichkeit, die alle wahren Jünger kennzeichnet. Wie der barmherzige Samariter überqueren wir für jeden Bedürftigen die Straße, um uns seiner anzunehmen, auch wenn er nicht unserem Freundeskreis angehört. Wir segnen die, die uns verfluchen. Wir tun denen Gutes, die uns misshandeln. Gibt es eine frommere oder christlichere Eigenschaft? Ich bezeuge, dass wir zu den Anstrengungen, die wir unternehmen, um Jünger unseres Erretters zu werden, wirklich hinzugefügt bekommen, bis wir seine Liebe besitzen. Diese Liebe ist das entscheidende Merkmal eines Jüngers Christi. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Glaube, Hoffnung und Nächstenliebe sind es, die uns für das Werk Gottes befähigen. Für jetzt bleiben diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Brüder und Schwestern, heute gilt mehr denn je, dass wir keine Teilzeitjünger sein können. Wir können nicht lediglich in Hinblick auf den einen oder anderen Punkt der Lehre Jünger sein. Die verschiedenen Eigenschaften, die sich aus dem Glauben an Christus ergeben, einschließlich derer, über die wir heute gesprochen haben, sind allesamt unerlässlich, damit wir in diesen letzten Tagen standhaft sind. Wenn wir aufrichtig bestrebt sind, wahre Jünger Jesu Christi zu sein, werden diese Eigenschaften in uns miteinander verflochten, hinzugefügt und wechselwirkend gefestigt. Es gibt dann keinen Unterschied zwischen der Freundlichkeit, die wir unseren Feinden entgegenbringen, und der Freundlichkeit, die wir unseren Freunden erweisen. Wenn niemand hinsieht, sind wir genauso ehrlich wie dann, wenn man uns beobachtet. Wir sind Gott in der Öffentlichkeit genauso treu ergeben wie im stillen Kämmerlein. Ich bezeuge, dass jeder ein Jünger des Erretters sein kann. Ein Jünger zu sein, ist weder durch Alter, Geschlecht noch ethnische Herkunft eingeschränkt. Durch unsere individuelle Jüngerschaft bilden wir als Heilige der letzten Tage eine gebündelte Kraft, die unseren Brüdern und Schwestern in aller Welt ein Segen ist. Jetzt ist die Zeit, uns erneut dazu zu verpflichten, mit allem Eifer Jünger Jesu Christi zu sein. Brüder und Schwestern, wir alle sind als Jünger unseres Erretters berufen. Nutzen Sie diese Konferenz als Gelegenheit, wie in alten Zeiten anzufangen und mit Ihrem ganzen Herzen zum Herrn zu kommen. Dies ist seine Kirche. Ich gebe Ihnen mein besonderes Zeugnis, dass Jesus Christus lebt. Möge er uns in unserem ewigen Streben, ergebene und tapfere Jünger zu werden, segnen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Gewiss muss es ein Tag gewesen sein wie heute hier in Salt Lake City, die der Elizabeth Hewlett veranlasste, vor über einem Jahrhundert das Lied »Eine Sonne mir im Herzen scheint« zu verfassen. So herrlich und so klar wie nirgendwo am Himmelszelt, denn Jesus ist für wahr. In diesem Lied klingt in jeder Note, diesem schönen alten christlichen Lied, schwingt ein Strahlen mit. Es ist fast unmöglich, es ohne ein Lächeln zu singen. Doch heute möchte ich eine Zeile aus diesem Lied einmal etwas anders betrachten. Sie kann uns an Tagen helfen, wenn es uns schwerfällt zu singen oder zu lächeln. Und wenn die heilige Freude anscheinend nicht jetzt und immerfort im Herzen ist. Wenn Sie für eine Weile nicht in der Lage sind, die fröhlichen Melodien nachzusingen, die Sie von anderen hören, bitte ich Sie, sich beharrlich an der Zeile in diesem Lied festzuhalten, in der uns versichert wird, Jesus hört zu und kann die Lieder hören, die Sie nicht singen können. Zu den Gegebenheiten, denen wir uns als Kinder Gottes in einer gefallenen Welt stellen müssen, gehört, dass manche Tage schwierig sind. Tage, an denen unser Glaube und unsere Standhaftigkeit geprüft werden. Diese Herausforderungen können daher rühren, dass es uns, anderen Menschen oder einfach den Lebensumständen an etwas mangelt. Wir merken, dass wir dadurch der Lieder beraubt werden können, die wir doch so gern singen wollen, und der versprochene Frühling im Herzen, von dem Eliza Hewitt in einer Strophe schwärmt, wird verdunkelt. Was machen wir nun in solchen Zeiten? Zunächst einmal können wir den Rat des Apostels Paulus annehmen und auf das hoffen, was wir nicht sehen, und dann in Geduld ausharren. In diesen Momenten, wenn die Melodie der Freude in uns verklungen ist, müssen wir vielleicht eine Weile stumm dastehen, einfach nur den anderen zuhören und aus der herrlichen Musik um uns herum Kraft schöpfen. Viele von uns, die sich mit der Musik schwer tun, haben sich sicherer gefühlt und ihren Gesang merklich verbessert, wenn sie sich neben jemanden mit einer starken, sicheren Stimme gestellt haben. Daraus folgt natürlich, wenn wir die Lieder der Ewigkeit singen, sollten wir so nah wie nur möglich am Erretter und Erlöser der Welt stehen. Er hat das absolute Gehör. Dann fassen wir Mut, angesichts seiner Fähigkeit, unser Schweigen zu vernehmen, und schöpfen Hoffnung aus der Fürbitte, die er als Messias für uns vorbringt. Es stimmt, Gott der Herr ist nah, wenn Hoffnung grünet und Frieden meine Seele erfüllt. An solchen Tagen, Wenn wir meinen, wir könnten den Ton nicht zurechthalten, wenn wir meinen, wir seien geringer als das, was wir bei anderen sehen oder hören, möchte ich uns alle und vor allem die Jugendlichen in der Kirche bitten, daran zu denken, dass Gott es so wollte, dass nicht alle Stimmen in einem Chor gleich klingen. Man braucht Vielfalt, Sopran und Alt, Bariton und Bass, damit Musik klangvoll ist. Um es mit einem Satz zu sagen, der aus der vergnüglichen Korrespondenz zweier bemerkenswerten Frauen aus der Kirche stammt: Jedes Tierchen Gottes hat seinen Platz im Chor. Wenn wir unsere Einzigartigkeit herabwürdigen oder versuchen, frei erfundenen Stereotypen zu entsprechen, Stereotypen, die von einer unersättlichen Konsumkultur genährt und in den sozialen Medien über alles erreichbare Maß idealisiert werden, verlieren wir die Stimme und Klangfarbe, die Gott im Sinn hatte, als er eine vielfältige Welt erschuf. Das heißt aber nicht, dass jeder in diesem Chor Gottes einfach lauthals lossingen und sein eigenes Oratorium zum Besten geben kann. Vielfalt ist keine Kakophonie. Und in einem Chor braucht man Disziplin oder Eigenschaften eines Jüngers, um bei meinem Thema zu bleiben. Doch wenn wir dann einmal den von Gott offenbarten Text und die harmonischen Klänge, die komponiert wurden, noch ehe die Welt war, annehmen, freut sich der Vater im Himmel, wenn wir mit unserer eigenen Stimme mitsingen und nicht mit der von jemand anders. Glauben Sie an sich und glauben Sie an Gott. Machen Sie Ihren Wert oder Ihren Beitrag nicht klein. Vor allem geben Sie nicht Ihren Platz im Chor auf. Warum? Weil sie einzigartig und unersetzlich sind. Wenn nur eine Stimme wegfällt, ist dies ein Verlust für jeden weiteren Sänger in diesem großartigen Chor mit uns Sterblichen, einschließlich der Stimme derer, die meinen, sie stünden in der Gesellschaft oder in der Kirche am Rand. Zwar fordere ich Sie gerade auf, Glauben hinsichtlich der Lieder aufzubringen, die Ihnen vielleicht schwerfallen, doch gebe ich gerne zu, dass auch ich aus den verschiedensten Gründen Probleme mit ein paar Liedern habe, die zwar gesungen werden sollten, es aber noch nicht werden. Wenn ich die erschütternde wirtschaftliche Ungleichheit in der Welt sehe, fühle ich mich schuldig, wenn ich mit Eliza Hewitt von Segen, den ich jetzt und einst empfangen werde, singe. Dieses Lied kann nicht von ganzem Herzen und voller Überzeugung gesungen werden, ehe wir uns nicht ehrenhaft der Armen angenommen haben. Wirtschaftliche Entbehrung ist ein Fluch, der anhält. Jahr um Jahr, Generation um Generation. Sie beeinträchtigt den Körper, lähmt den Geist, schadet den Familien und zerstört Träume. Wenn wir mehr dazu beitragen könnten, die Armut zu lindern, wie Jesus uns mehrfach aufgefordert hat, könnten ein paar Bedürftige in der Welt einige Takte von dem Lied »Eine Sonne mir im Herzen scheint« summen. Vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben. Ich finde es auch schwer, ein fröhliches, lebhaftes Lied zu singen, wenn so viel um uns herum unter psychischen und seelischen Erkrankungen oder unter anderen belastenden gesundheitlichen Problemen leiden. Leider bleibt diese Last manchmal trotz der eifrigen Anstrengungen von allen Seiten bestehen. Ich bete darum, dass wir diese Kinder Gottes nicht schweigend leiden lassen und dass wir mit der Fähigkeit Jesu ausgestattet werden, die Lieder zu hören, die sie jetzt nicht singen können. Und ich hoffe, dass eines Tages ein weltumspannender Chor über alle Rassen und ethnischen Grenzen hinweg mit Wohlklang singen wird, und zwar davon, dass Waffen, Beleidigungen und erboste Worte nicht dafür geeignet sind, Konflikte zu lösen. Der Himmel ruft uns zu, dass die einzige Art, wie man komplexe gesellschaftliche Probleme zufriedenstellend lösen kann, darin besteht, Gott zu lieben und seine Gebote zu halten. Nur auf diese Weise öffnen wir die Tür dafür, dass wir einander mit dauerhafter und erlösender Nächstenliebe begegnen. Der Prophet Ether schrieb, wir sollen auf eine bessere Welt hoffen. Wir lesen jetzt, 1000 Jahre später, dass der Gewalt- und kriegsmüde Moroni erklärte, der vortrefflichere Weg für die Welt sei immer das Evangelium Jesu Christi. Wie dankbar sind wir doch, dass inmitten solcher Schwierigkeiten gelegentlich ein Lied anderer Art auftaucht, das wir nicht singen können, allerdings aus einem anderen Grund. Dies geschieht, wenn Gefühle so tiefgründig und persönlich sind, selbst so heilig, dass man sie weder aussprechen könnte noch sollte. So wie Cordelia die Liebe zu ihrem Vater beschrieb. Meine Lieb wiegt schwerer als mein Wort. Ich kann nicht mein Herz auf meine Lippen heben. Solche Gefühle sind heilig. Sie sind einfach unaussprechlich. Sie machen uns geistig sprachlos. So wie das Gebet, das Jesus für die nephitischen Kinder sprach. Diejenigen, die dabei waren, berichteten, so Großes und Wunderbares, wie wir Jesus zum Vater reden, gesehen und gehört haben, hat zuvor kein Auge je gesehen und kein Ohr gehört. Und so Großes und Wunderbares, wie wir es Jesus reden, gesehen und auch gehört haben, kann keine Zunge sprechen, auch kann kein Mensch es niederschreiben, noch kann das Menschenherz es ermessen. Solche heiligen Momente bleiben unausgesprochen. Denn selbst wenn man es könnte, wäre es fast eine Entweihung dieses Augenblicks. Brüder und Schwestern, wir leben in einer sterblichen Welt, in der wir viele Lieder nicht oder noch nicht singen können. Doch ich flehe uns alle an, standhaft und treu im Chor zu bleiben, wo wir in alle Ewigkeit das herrlichste Lied von allen genießen können, den Gesang der erlösenden Liebe. Glücklicherweise gibt es eine unbegrenzte Anzahl von Chorplätzen für genau dieses Lied. Es gibt Platz für diejenigen, die eine andere Sprache sprechen, eine andere Kultur pflegen und an den verschiedensten Orten leben. Es gibt Platz für Alleinstehende, Verheiratete, große Familien und Kinderlose. Es gibt Platz für diejenigen, die früher einmal Fragen zu ihrem Glauben hatten und für jene, die noch immer Fragen haben. Es gibt Platz für diejenigen, die abweichende sexuelle Neigungen haben. Kurz gesagt, es gibt Platz für jeden, der Gott liebt und seine Gebote als unverrückbaren Maßstab für das eigene Verhalten annimmt. Denn wenn die Liebe Gottes die Melodie unseres Liedes ist, so sorgt unser gemeinsames Bestreben, ihm zu gehorchen, für die unentbehrliche Harmonie im Gesang. Zu Gottes Geboten gehören Liebe und Glaube, Umkehr und Mitgefühl, Ehrlichkeit und Vergebungsbereitschaft, und in diesem Chor ist Platz für alle, die mitsingen wollen. Komm her, wie du bist, sagt uns unser liebender Vater. Doch er sagt weiter, hab nicht vor, so zu bleiben, wie du bist. Wir lächeln und denken daran, dass Gott entschlossen ist, mehr aus uns zu machen, als wir es uns ausmalen könnten. Mögen wir in diesem großen Oratorium, nämlich Gottes Plan für unsere Erhöhung, demütig seinem Dirigentenstab folgen und an den Liedern arbeiten, die wir nicht singen können, bis wir unserem Herrn diese Loblieder darbringen können. Eines Tages werden wir dann, wie es in einem unserer beliebten Lieder heißt, mit den himmlischen Scharen singen und jauchzen. Hosianna, Hosianna, dem Vater und Sohn, wenn Jesus mit einem feurigen Wagen zu uns herniederkommt. Ich bezeuge, dass die Stunde kommt, da Gott, unser ewiger Vater, seinen einzig gezeugten Sohn wieder auf die Erde schickt. dieses Mal, damit er als König der Könige für immer herrsche und walte. Ich bezeuge, dass dies die wiederhergestellte Kirche des Herrn ist und das Mittel, wie die Lehren und errettenden heiligen Handlungen seines Evangeliums zu allen Menschen gelangen können. Wenn seine Botschaft jeden Kontinent durchdrungen und jeden Breitengrad erreicht hat, lächelt Jesus fürwahr und uns scheint auf ewig eine Sonne im Herzen. Dass dieser verheißene Tag kommen möge, darum bitte ich voller Sehnsucht, im Namen Jesu Christi. Amen.
Die Anwesenden singen nun gemeinsam mit dem Chor das Lied Geht hin in alle Welt, Nummer 173 im Gesangbuch. Nach dem Lied hören wir von Elder Gary B. Sabin und Elder Larry V. Corden von den 70ern. Danach hören wir von Elder Neil L. Anderson vom Kollegium der 12 Apostel.
Dies ist die 187. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Several years ago, our young granddaughter ran up to me and excitedly announced.
Vor ein paar Jahren rannte unsere kleine Enkelin auf mich zu und verkündete aufgeregt: Opa, Opa, ich habe heute bei meinem Fußballspiel alle 3 Tore geschossen. Begeistert entgegnete ich: Das ist ja toll, Sarah. Ihre Mutter sah mich daraufhin augenzwinkernd an und meinte: Es ist 2-1 ausgegangen. Ich traute mich gar nicht zu fragen, wer gewonnen hatte. Bei der Generalkonferenz können wir in uns gehen, Offenbarung empfangen und uns manchmal auch neu ausrichten. Es gibt eine Autovermietung, die mit ihrem Navigationssystem Neverlost quasi verspricht, dass man sich nie verfährt. Biegt man falsch ab, nachdem man das gewünschte Ziel eingegeben hat, wird man nicht getadelt, sondern hört die sehr angenehme Ansage: Route wird neu berechnet, wenn möglich bitte wenden. In Ezechiel lesen wir diese wunderbare Verheißung. Wenn der Schuldige sich von allen Sünden, die er getan hat, abwendet, auf alle meine Gesetze achtet und nach Recht und Gerechtigkeit handelt, dann wird er bestimmt am Leben bleiben und nicht sterben. Keines der Vergehen, deren er sich schuldig gemacht hat, wird ihm angerechnet. Was für eine fabelhafte Verheißung. Allerdings muss man zweierlei tun, damit sie sich erfüllt, nämlich sich von allem abwenden und auf alles achten. Und dann erlangt man für alles Vergebung. Man muss also mit ganzem Herzen dabei sein. Wir dürfen nicht wie der Mann sein, der einem Bericht im Wall Street Journal zufolge einen Umschlag mit Bargeld ans Finanzamt schickte und einen anonymen Brief beilegte, worin stand: Liebes Finanzamt, anbei erhalten Sie Steuergeld, das ich noch schulde. PS, sollte ich jetzt immer noch Gewissensbisse bekommen, schicke ich Ihnen auch den Rest. Das ist nicht unsere Art. Wir halten uns nicht zurück, um herauszufinden, wo das Mindestmaß liegt, mit dem wir davonkommen. Der Herr fordert das Herz und einen willigen Sinn, und zwar das ganze Herz. Bei der Taufe werden wir vollständig untergetaucht, zum Zeichen unseres Versprechens, dem Erretter voll und ganz zu folgen und nicht nur halbherzig. Wenn wir uns voll und ganz verpflichten und mit ganzem Herzen dabei sind, erbebt der Himmel zu unserem Guten. Wenn wir lau sind oder uns nur teilweise verpflichten, entgehen uns einige der kostbarsten Segnungen des Himmels. Vor vielen Jahren fuhr ich mit den Scouts zum Zelten in die Wüste. Die Jungs schliefen bei einem großen Feuer, das sie gemacht hatten, ich hingegen, wie jeder gute Scoutführer, hinten in meinem Pickup. Als ich mich morgens aufsetzte und auf das Lager blickte, sah ich einen Scout, den ich Paul nennen werde. Er sah ziemlich mitgenommen aus. Ich fragte ihn, wie er geschlafen habe, und er antwortete, nicht so gut. Als ich ihn nach dem Grund fragte, sagte er, mir war kalt, das Feuer war ausgegangen. Ich entgegnete, ja, ein Feuer geht schon mal aus, war dein Schlafsack denn nicht warm? Keine Antwort. Da rief einer der anderen Scouts, er hat den Schlafsack ja gar nicht benutzt. Fassungslos fragte ich, aber wieso denn nicht, Paul? Stille. Dann endlich kam verlegen die Antwort, na ja, ich dachte, wenn ich meinen Schlafsack nicht ausrolle, muss ich ihn auch nicht wieder aufrollen. Tatsächlich fror er stundenlang, weil er sich 5 Minuten Arbeit ersparen wollte. Vielleicht denken wir, so etwas Dummes, wer macht denn sowas? Aber wir alle machen ständig sowas, und zwar in viel gefährlicherer Hinsicht. Wir weigern uns nämlich geistig, den Schlafsack auszurollen, wenn wir uns nicht die Zeit nehmen, jeden Tag aufrichtig zu beten, zu studieren und ernsthaft das Evangelium zu leben. Dann geht nicht nur das Feuer aus, sondern wir sind schutzlos und erkalten geistig. Wenn uns unsere Bündnisse gleichgültig sind, machen wir uns mitschuldig an den Folgen. Der Herr ermahnt uns, Acht zu haben in Bezug auf euch selbst und den Worten des ewigen Lebens eifrig Beachtung zu schenken. Weiter verkündet er, mein Blut wird sie nicht säubern, wenn sie nicht auf mich hören. Tatsächlich ist es viel einfacher, mit ganzem Herzen dabei zu sein, als nur halbherzig. Wenn wir nur halbherzig oder gar nicht dabei sind, erfolgt, wie es in Star Wars heißt, eine Erschütterung der Macht. Dann sind wir nicht im Einklang mit dem Willen Gottes und daher auch nicht mit der Natur des Glücklichseins. Jesaja sagt, die Ruchlosen sind wie das aufgewühlte Meer, das nie zur Ruhe kommen kann und dessen Wasser Schmutz aufwühlt und Schlamm. Die Ruchlosen finden keinen Frieden, spricht mein Gott. Zum Glück sind wir unabhängig davon, wo wir sind oder wo wir waren, nicht außerhalb der Reichweite des Erretters, der sagt, darum wer umkehrt und zu mir kommt wie ein kleines Kind, den werde ich empfangen, denn solchen gehört das Reich Gottes. Siehe, für solche habe ich mein Leben niedergelegt und habe es wieder aufgenommen. Wenn wir immer wieder umkehren und auf den Herrn bauen, schöpfen wir Kraft und erlangen die Demut und den Glauben eines kleinen Kindes, erweitert um die Weisheit, die unsere Lebenserfahrung mit sich bringt. Hiob verkündet, doch der Gerechte hält fest an seinem Weg, wer reine Hände hat, gewinnt an Kraft. Tennyson schreibt, meine Stärke ist wie die Stärke von 10, denn mein Herz ist rein. Der Herr rät uns, steht an heiligen Stätten und wankt nicht. Unser Sohn Justin erlag mit 19 Jahren einer lebenslangen Krankheit. In einer Ansprache, die er kurz vor seinem Tod in der Abendmahlsversammlung hielt, erzählte er eine Geschichte, die ihm viel bedeutet haben muss. Sie handelte von einem Vater und dessen kleinem Sohn, die in einem Spielwarengeschäft einen aufblasbaren Boxsack in Form eines Mannes sahen. Der Junge versetzte dem aufblasbaren Mann mehrere Schläge. Dieser kippte zwar stets um, richtete sich aber sofort wieder auf. Der Vater fragte seinen kleinen Sohn, wieso sich der Mann wohl immer wieder aufrichtete. Der Junge überlegte kurz und sagte dann, keine Ahnung, vielleicht, weil er innerlich immer wieder aufsteht. Damit man mit ganzem Herzen dabei ist, muss man innerlich immer wieder aufstehen, was immer kommen mag. Wir stehen innerlich immer wieder auf, wenn wir geduldig darauf warten, dass der Herr uns den Stachel im Fleisch entweder entfernt oder uns die Kraft gibt, ihn zu ertragen. Ein solcher Stachel kann ein körperliches Leiden sein, eine Behinderung, eine psychische Erkrankung, der Tod eines geliebten Menschen und vieles mehr. Wir stehen innerlich immer wieder auf, wenn wir die herabgesunkenen Hände emporheben. Wir stehen innerlich immer wieder auf, wenn wir vor einer schlechten, säkularisierten Welt, für die das Licht immer unerträglicher wird, die das Böse gut und das Gute böse nennt und die die Rechtschaffenen wegen ihrer Rechtschaffenheit schuldig spricht, für die Wahrheit einstehen. Dass man trotz Schwierigkeiten innerlich immer wieder aufsteht, ist möglich durch ein reines Gewissen, die stärkende, tröstende Zusicherung des Heiligen Geistes und eine ewige Perspektive, die das irdische Verständnis übersteigt. Im vorirdischen Leben ließ uns die Aussicht auf das irdische Leben vor Freude jubeln. Wir waren mit ganzem Herzen dabei, als wir freudig beschlossen, den Plan unseres himmlischen Vaters tapfer zu verteidigen. Es ist an der Zeit, aufzustehen und seinen Plan erneut zu verteidigen. Vor kurzem ist mein Vater mit 97 Jahren verstorben. Jedes Mal, wenn ihn jemand fragte, wie es ihm gehe, antwortete er, auf einer Skala von 1 bis 10 bin ich etwa bei 25. Selbst als dieser liebe Mann nicht mehr stehen oder auch nur sitzen und kaum mehr sprechen konnte, gab er immer noch die gleiche Antwort. Er stand innerlich immer wieder auf. Als mein Vater 90 war, fragte ich ihn am Flughafen, ob ich ihm einen Rollstuhl besorgen könne. Er antwortete, nein, Gary, vielleicht, wenn ich alt werde. Dann setzte er hinzu, und wenn ich zu müde zum Gehen bin, kann ich ja immer noch losrennen. Wenn wir bei unserem derzeitigen Tempo nicht mit ganzem Herzen dabei sein können, müssen wir vielleicht losrennen. Vielleicht müssen wir unsere Route neu berechnen. Vielleicht müssen wir sogar wenden. Vielleicht müssen wir intensiver studieren, ernsthafter beten oder einfach auf einiges verzichten, damit wir uns an dem festhalten können, was wirklich zählt. Vielleicht müssen wir auf die Welt verzichten, damit wir uns an der Ewigkeit festhalten können. Mein Vater hatte das begriffen. Als er im Zweiten Weltkrieg bei der Marine war, machten sich einige aus dem großen und geräumigen Gebäude über seine Grundsätze lustig. Zwei seiner Schiffskameraden, Dale Maddox und Don Davidson, denen dies auffiel, beteiligten sich nicht daran. Sie fragten, Sabin, warum bist du so anders als alle anderen? Du hast hohe moralische Werte. Du trinkst, rauchst und fluchst nicht und wirkst trotzdem gelassen und glücklich. Ihr positiver Eindruck von meinem Vater entsprach nicht dem, was sie über die Mormonen gehört hatten. Mein Vater konnte die beiden unterweisen und taufen. Dales Eltern waren sehr aufgebracht und warnten ihn, dass er seine Freundin Mary Olive verlieren würde, wenn er sich der Kirche anschloss. Doch auf seinen Wunsch traf sie sich mit den Missionaren und ließ sich ebenfalls taufen. Gegen Ende des Krieges bat Präsident Heber J. Grant um mehrere Missionare, darunter auch verheiratete Männer. 1946 beschlossen Dale und seine Frau Mary Olive, er solle auf Mission gehen, obwohl sie gerade ihr erstes Kind erwarteten. Im Laufe der Zeit bekamen sie 9 Kinder, 3 Jungen und 6 Mädchen. Alle 9 gingen auf Mission und danach erfüllten Dale und Mary Olive selbst 3 Missionen. Dutzende ihrer Enkel sind ebenfalls auf Mission gegangen. Insgesamt zählt die Familie Maddox heute 144 Köpfe und ist ein herrliches Beispiel dafür, mit ganzem Herzen dabei zu sein. Als wir die Unterlagen meines Vaters durchgingen, fanden wir einen Brief von Jennifer Richards, einer der 5 Töchter des anderen Schiffskameraden Don Davidson. Sie schrieb, ihre Rechtschaffenheit hat unser Leben verändert. Es ist kaum vorstellbar, wie unser Leben ohne die Kirche aussehen würde. Bis zu seinem Tod hat das Evangelium meinem Vater alles bedeutet und er hat sich bis zum Ende bemüht, es zu leben. Welch positive Wirkung ein Einzelner haben kann, wenn er innerlich immer wieder aufsteht, lässt sich kaum ermessen. Mein Vater und seine 2 Schiffskameraden weigerten sich, auf diejenigen im großen und geräumigen Gebäude zu hören, die mit dem Finger der Verachtung auf sie deuteten. Sie wussten, dass es viel besser ist, dem Schöpfer zu folgen als der Masse. Der Apostel Paulus könnte unsere Zeit beschrieben haben, als er Timotheus erklärte, dass manche abgekommen sind und sich leerem Geschwätz zugewandt haben. Es gibt viel leeres Geschwätz in der heutigen Welt. Es ist das Gerede derer im großen und geräumigen Gebäude. Es nimmt oft die Gestalt von Ausreden an, mit denen man Schlechtigkeit rechtfertigen will. Manchmal ist es von denen zu hören, die nicht den Preis dafür bezahlt haben, mit ganzem Herzen dabei zu sein und lieber dem natürlichen Menschen folgen als dem Propheten. Zum Glück wissen wir, wie es für die Glaubenstreuen ausgeht. Wenn wir mit ganzem Herzen dabei sind, haben wir die allumfassende Gewissheit, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Elder Neil A. Maxwell hat gesagt, haben Sie keine Angst, leben Sie einfach richtig. Mein Schwiegervater unterrichtete an der BYU und war Fan der dortigen Footballmannschaft. Er konnte sich jedoch nie dazu durchringen, die Spiele anzusehen, weil er sich über deren Ausgang zu viele Sorgen machte. Dann geschah etwas Grandioses, der Videorekorder wurde erfunden. Nun konnte mein Schwiegervater die Spiele aufzeichnen. Wenn die BYU gewann, sah er sich das Spiel voller Zuversicht an, denn er wusste ja genau, wie es ausgehen würde. Wurde jemand unfair bestraft oder verletzt oder lag die Mannschaft am Ende noch zurück, blieb er entspannt, weil er ja wusste, dass sie noch gewinnen würde. Man könnte sagen, er war erfüllt vom vollkommenen Glanz der Hoffnung. Das gilt auch für uns. Wenn wir treu sind, können wir ebenso sicher sein, dass auch für uns am Ende alles gut ausgeht. Die Verheißungen des Herrn sind gewiss. Das bedeutet nicht, dass die Schule des Erdenlebens einfach ist. Paulus schreibt ja, dass das Große, das Gott denen bereitet hat, die ihn lieben, noch kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und noch keinem Menschen in den Sinn gekommen ist. Brüder und Schwestern, niemand hat morgen bereits gesündigt. Mögen wir unseren Kurs neu berechnen, wenn es nötig ist, und mit großer Hoffnung und Glauben in die Zukunft blicken. Mögen wir innerlich immer wieder aufstehen und tapfer mit ganzem Herzen dabei sein. Ich gebe Ihnen mein Zeugnis, dass unser Vater lebt, dass Jesus der Messias ist und dass es den großen Plan des Glücklichseins wirklich gibt. Ich bitte den Herrn um seine kostbarsten Segnungen für Sie und tue dies im Namen Jesu Christi. Amen.
Nach meiner Berufung als Generalautorität zog ich mit meiner Familie von Costa Rica nach Salt Lake City, um meinen ersten Auftrag zu übernehmen. Ich habe hier in den USA bereits viele wunderbare Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkunft und Kultur kennenlernen dürfen. Darunter sind viele, die wie ich in einem Land Lateinamerikas geboren wurden. Ich habe festgestellt, dass viele Hispanos der ersten Generation in den USA hauptsächlich Spanisch sprechen, aber auch genug Englisch, um sich mit anderen verständigen zu können. Diejenigen von der zweiten Generation, die entweder in den USA geboren wurden oder in jungen Jahren hierher gekommen und hier zur Schule gegangen sind, sprechen sehr gut Englisch und vielleicht nur ein bisschen gebrochen Spanisch. Und die dritte Generation spricht oft kein Spanisch, die Muttersprache ihrer Vorfahren mehr. In der Sprachwissenschaft wird dies schlicht als Sprachverlust bezeichnet. Sprachverlust kann eintreten, wenn eine Familie in ein fremdes Land zieht, in dem ihre Muttersprache nicht die Hauptsprache ist. Das kommt nicht nur bei Hispanos vor, sondern auch bei Menschengruppen in aller Welt, wenn die Muttersprache zugunsten einer neuen Sprache ersetzt wird. Selbst Nephi, ein Prophet im Buch Mormon, war in Sorge, dass er die Muttersprache seiner Väter verlernen könnte, als er sich darauf vorbereitete, ins verheißene Land zu ziehen. Nephi schreibt, siehe, es ist nach Gottes Weisheit, dass wir diese Aufzeichnung erlangen, damit wir für unsere Kinder die Sprache unserer Väter bewahren. Aber er war auch in Sorge, dass er eine andere Art Sprache verlieren könnte. Im nächsten Vers fährt er fort, und auch, damit wir für sie die Worte bewahren, die geredet worden sind durch den Mund aller heiligen Propheten, denen sie durch den Geist und die Macht Gottes eingegeben worden sind, vom Anfang der Welt an bis herab in die gegenwärtige Zeit. Mir ist eine Gemeinsamkeit zwischen dem Bewahren einer Muttersprache und dem Bewahren des Evangeliums Jesu Christi in unserem Leben aufgefallen. In meinem heutigen Vergleich möchte ich nicht irgendeine irdische Sprache hervorheben, sondern vielmehr möchte ich auf eine ewige Sprache eingehen, die wir in der Familie bewahren müssen und die nie verloren gehen darf. Ich spreche von der Sprache des Evangeliums Jesu Christi. Mit dem Ausdruck Sprache des Evangeliums meine ich alle Lehre unserer Propheten, unserem Gehorsam diesen Lehren gegenüber und unser Festhalten an rechtschaffenen Traditionen. Ich gehe auf drei Möglichkeiten ein, wie man diese Sprache bewahren kann. Erstens, zu Hause eifriger und besorgter sein. Im Buch Lehre und Bündnisse fordert der Herr viele bekannte Mitglieder der Kirche, darunter auch Newell K. Whitney, auf, ihr Zuhause in Ordnung zu bringen. Der Herr sagt, mein Knecht Newell K. Whitney hat es nötig, gezüchtigt zu werden und seine Familie in Ordnung zu bringen, und zu sehen, dass sie zu Hause eifriger und besorgter sind und immer beten, sonst werden sie von ihrem Platz entfernt werden. Es kann unter anderem dann zu Sprachverlust kommen, wenn Eltern sich nicht die Zeit nehmen, ihren Kindern die Muttersprache beizubringen. Es reicht nicht aus, die Sprache zu Hause einfach nur zu sprechen. Wenn Eltern ihre Sprache bewahren möchten, müssen sie sie lehren. Studien zufolge haben Eltern, die sich ganz bewusst bemühen, ihre Muttersprache zu bewahren, in der Regel auch Erfolg dabei. Wie kann man sich denn bewusst darum bemühen, die Sprache des Evangeliums zu bewahren? Elder David A. Bednar vom Kollegium der 12 Apostel hat gemahnt, wenn man in der Familie das Evangelium nur dürftig vermittelt und vorlebt, kann das erheblich dazu beitragen, dass der Kreislauf von Familien, die der Kirche schon über mehrere Generationen angehören, durchbrochen wird. Daraus können wir schließen, dass wirkungsvolles Unterweisen äußerst wichtig ist, wenn wir das Evangelium in unserer Familie bewahren möchten. Es erfordert Eifer und Anstrengung. Wir sind schon oft aufgefordert worden, uns das tägliche Schriftstudium allein und als Familie zur Gewohnheit zu machen. Viele Familien, die dies tun, werden Tag um Tag mit größerer Einigkeit und einer engeren Beziehung zum Herrn gesegnet. Wann wird das tägliche Schriftstudium zur Gewohnheit? Dann, wenn Eltern die Schriften zur Hand nehmen und die Familie liebevoll auffordern, zum Studium zusammenzukommen. Auf andere Art und Weise kann man sich das tägliche Schriftstudium kaum aneignen. Liebe Eltern, lassen Sie sich diese großartigen Segnungen nicht entgehen. Warten Sie nicht, bis es zu spät ist. Zweitens, in der Familie ein gutes Beispiel geben. Eine Sprachwissenschaftlerin hat geschrieben, wenn man eine Muttersprache bewahren möchte, muss man die Sprache für seine Kinder zum Leben erwecken. Wir erwecken die Sprache des Evangeliums zum Leben, wenn wir es in Wort und Tat lehren. Als ich jung war, habe ich in den Ferien oft in der Fabrik meines Vaters gearbeitet. Die erste Frage, die mein Vater immer stellte, nachdem ich meine Vergütung erhalten hatte, war: Was machst du mit deinem Geld? Ohne groß zu überlegen, antwortete ich stets: Ich zahle den Zehnten und spare für meine Mission. Nachdem ich etwa 8 Jahre lang Seite an Seite mit meinem Vater gearbeitet und er mir immer wieder die gleiche Frage gestellt hatte, ging er davon aus, dass er mir das Zehntenzahlen schließlich beigebracht habe. Ihm war überhaupt nicht bewusst, dass ich diesen wichtigen Grundsatz an nur einem einzigen Wochenende gelernt hatte. Und das kam so. Nach einigen Ereignissen, die im Zusammenhang mit einem Bürgerkrieg in Mittelamerika standen, musste das Geschäft meines Vaters Konkurs anmelden. Er musste seine etwa 200 Vollzeitangestellten auf weniger als 5 Näherinnen reduzieren, die bei Bedarf in der Garage unseres Hauses arbeiteten. Während dieser schwierigen Zeit hörte ich meine Eltern eines Tages darüber sprechen, ob sie den Zehnten zahlen oder für ihre Kinder Essen kaufen sollten. Am Sonntag heftete ich mich an die Fersen meines Vaters, um zu sehen, was er tun würde. Nach den Versammlungen der Kirche sah ich, wie er einen Umschlag hervorholte und seinen Zehnten hineinlegte. Das war aber nur ein Teil der Lektion. Jetzt fragte ich mich natürlich, was wir essen würden. Früh am Montagmorgen klopften ein paar Leute an unsere Tür. Als ich öffnete, fragten sie nach meinem Vater. Ich rief ihn, und als er kam, berichteten ihm die Besucher von einem dringenden Nähauftrag, der so bald wie möglich fertiggestellt werden musste. Sie sagten ihm, dass der Auftrag so dringend sei, dass sie schon im Voraus dafür bezahlen würden. An jenem Tag lernte ich, was es bedeutet, den Zehnten zu zahlen und welche Segnungen damit einhergehen. Im Neuen Testament sagt der Herr etwas über das Beispiel geben, nämlich: Amen, Amen, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, wenn er den Vater etwas tun sieht. Was nämlich der Vater tut, das tut in gleicher Weise der Sohn. Es reicht nicht aus, mit unseren Kindern nur darüber zu sprechen, dass es wichtig ist, im Tempel zu heiraten, zu fasten und den Sabbat heilig zu halten. Sie müssen sehen, dass wir uns die Zeit nehmen, so oft wie möglich in den Tempel zu gehen. Sie müssen sehen, dass wir uns verpflichten, regelmäßig zu fasten und den Sabbat von morgens bis abends heilig zu halten. Wenn unsere Jugendlichen nicht imstande sind, 2 Mahlzeiten zu fasten, sich regelmäßig in die Heiligen Schriften zu vertiefen und den Fernseher am Sonntag auszuschalten, weil da ja eine wichtige Sportveranstaltung läuft, haben sie dann die geistige Selbstdisziplin, den gewaltigen Versuchungen der heutigen Welt voller Herausforderungen zu widerstehen, darunter auch der Versuchung, Pornografie zu konsumieren. Drittens, Tradition. Sprache kann sich auch dadurch verändern oder verloren gehen, dass andere Sprachen und Traditionen mit der Muttersprache vermischt werden. In der Anfangszeit der wiederhergestellten Kirche forderte der Herr viele bekannte Mitglieder der Kirche auf, ihr Zuhause in Ordnung zu bringen. Als Einleitung zu seiner Aufforderung führte der Herr zwei Gründe an, weshalb uns Licht und Wahrheit in unserem Zuhause abhanden kommen könnten. Jener Schlechte kommt und nimmt von den Menschenkindern infolge von Ungehorsam und wegen der Überlieferung ihrer Väter Licht und Wahrheit weg. Als Familie müssen wir jegliche Tradition vermeiden, die uns daran hindert, den Sabbat heilig zu halten oder uns zu Hause jeden Tag mit den Heiligen Schriften zu befassen und zu beten. Wir müssen die digitalen Türen unseres Zuhauses vor Pornografie und allen anderen schlechten Einflüssen verschließen. Um die weltlichen Traditionen der heutigen Zeit zu bekämpfen, müssen wir uns die Heiligen Schriften und die Stimme unserer neuzeitlichen Propheten zunutze machen, um unsere Kinder im Hinblick auf ihre göttliche Identität, den Sinn ihres Lebens und die göttliche Mission Jesu Christi zu unterweisen. In den Heiligen Schriften finden wir mehrere Beispiele für Sprachverlust. So lesen wir: Nun begab es sich. Es gab viele unter der heranwachsenden Generation, die die Worte König Benjamins nicht verstehen konnten. Denn damals, als er zu seinem Volk sprach, waren sie noch kleine Kinder gewesen und sie glaubten der Überlieferung ihrer Väter nicht. Und nun konnten sie wegen ihres Unglaubens das Wort Gottes nicht verstehen und ihr Herz war verhärtet. Für die heranwachsende Generation war das Evangelium eine Fremdsprache geworden. Und obgleich hin und wieder darüber gestritten wird, welche Vorzüge es hat, eine Muttersprache zu bewahren, gibt es im Zusammenhang mit dem Erlösungsplan keinen Zweifel an den ewigen Folgen, die es mit sich bringt, wenn wir die Sprache des Evangeliums in unserem Zuhause verlieren. Als Kinder Gottes sind wir unvollkommene Menschen, die versuchen, eine vollkommene Sprache zu erlernen. So wie eine Mutter sich ihrer kleinen Kinder mitfühlend annimmt, hat auch der Vater im Himmel Geduld mit unseren Unvollkommenheiten und Fehlern. Er schätzt und verstärkt alles, was wir aufrichtig von uns geben. Er hat Freude am Klang unserer ersten Worte im Evangelium. Er unterweist uns mit vollkommener Liebe. Nichts, was wir in diesem Leben erreichen können, so wichtig es auch sein mag, wird von Relevanz sein, wenn wir die Sprache des Evangeliums in unserer Familie verlieren. Es ist mein Zeugnis, dass der Vater im Himmel uns segnen wird, in unseren Bemühungen, während wir uns bemühen, seine Sprache zu verinnerlichen, bis wir fließend sind auf dieser höheren Ebene der Kommunikation, die schon immer unsere wahre Muttersprache war. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Vor vielen Jahren erzählte Präsident David O. McKay von einem schönen Erlebnis, das er auf einem Schiff auf dem Weg nach Samoa hatte. Nachdem er eingeschlafen war, hatte er eine unendlich erhabene Vision. Er beschrieb diese wie folgt: In der Ferne sah ich eine wunderschöne weiße Stadt. Bäume mit köstlichen Früchten und herrlich blühenden Blumen in Hülle und Fülle waren überall zu sehen. Dann sah ich eine große Schar von Menschen auf die Stadt zugehen. Jeder trug ein weißes, fließendes Gewand. Augenblicklich geriet ihr Führer in mein Blickfeld. Zwar sah ich nur sein Profil und seine Gestalt, aber ich erkannte ihn sofort als meinen Erretter. Das Leuchten in seinem Antlitz war herrlich anzuschauen. Er strahlte einen göttlichen Frieden aus. Präsident McKay fuhr fort: Die Stadt war die seine. Es war die ewige Stadt und die Menschen, die ihm folgten, sollten dort in Frieden und ewigem Glück leben. Präsident McKay fragte sich, wer die ganzen Leute wohl waren. Er erklärte, was daraufhin geschah. Als könne der Erretter meine Gedanken lesen, antwortete er, indem er auf Worte in einem Halbkreis wies, der gerade da über den Leuten erschien und auf dem in goldenen Lettern geschrieben stand: Das sind diejenigen, die die Welt überwunden haben, die wahrhaft von Neuem geboren sind. Diese Worte habe ich über all die Jahre nicht vergessen. Das sind diejenigen, die die Welt überwunden haben. Die Segnungen, die der Herr denjenigen verheißen hat, die die Welt überwinden, sind atemberaubend. Sie werden mit weißen Gewändern bekleidet werden und ihr Name wird im Buch des Lebens verzeichnet sein. Der Herr wird sich vor dem Vater und vor seinen Engeln zu ihnen bekennen. Jeder von ihnen wird an der ersten Auferstehung teilhaben, ewiges Leben empfangen und für immer in der Gegenwart Gottes bleiben. Ist es möglich, die Welt zu überwinden und diese Segnungen zu empfangen? Ja. Wer die Welt überwindet, entwickelt eine allumfassende Liebe für unseren Herrn und Erlöser Jesus Christus. Seine Geburt als Sohn Gottes, sein vollkommenes Leben, sein unbegrenztes Sühnopfer in Gethsemane und auf Golgatha stellten die Auferstehung eines jeden von uns sicher. Er allein kann uns, wenn wir aufrichtig umkehren, von unseren Sünden reinigen und ermöglicht es uns damit, in die Gegenwart Gottes zurückzukehren. Wir wollen ihn lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Jesus hat gesagt: Habt Mut, ich habe die Welt besiegt. Später fügte er hinzu: Ich will, dass ihr die Welt überwindet. Man überwindet die Welt nicht in einem einzigen entscheidenden Augenblick, sondern mit einem Leben voller Augenblicke, die die Ewigkeit bestimmen. Das kann beginnen, wenn ein Kind beten lernt und andächtig singt: Ich möchte so sein wie Jesus. Das setzt sich fort, wenn man sich mit dem Leben des Erretters im Neuen Testament beschäftigt und über die im Buch Mormon beschriebene Macht des Sühnopfers des Erretters nachdenkt. Wenn wir beten, umkehren, dem Erretter nachfolgen und seine Gnade empfangen, verstehen wir besser, warum wir hier sind und wer wir werden sollen. Alma beschreibt dies so: Bei ihnen wird eine mächtige Wandlung im Herzen bewirkt und sie demütigen sich und setzen ihr Vertrauen in den wahren und lebendigen Gott und sind bis ans Ende treu. Wer die Welt überwindet, weiß, dass er dem Vater im Himmel Rechenschaft ablegen muss. Sich aufrichtig zu ändern und von seinen Sünden umzukehren, beschränkt einen dann nicht mehr, sondern ist befreiend, da Sünden rot wie Scharlach, weiß wie Schnee werden. Wer von der Welt ist, hat Schwierigkeiten mit der Rechenschaftspflicht gegenüber Gott. Wie ein Kind, das während der Abwesenheit seiner Eltern Party macht und das Tohuwabohu genießt und sich weigert, an die Folgen zu denken, wenn die Eltern 24 Stunden später zurückkommen. Die Welt ist mehr daran interessiert, dem natürlichen Menschen nachzugeben, als ihn zu bezwingen. Man überwindet die Welt nicht mit einer weltweiten Invasion, sondern in einer sehr persönlichen Schlacht, sozusagen im Nahkampf gegen unsere inneren Feinde. Die Welt zu überwinden bedeutet, dass man das größte Gebot wertschätzt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. Der christliche Schriftsteller C.S. Lewis beschreibt dies so: Christus sagt: Gib mir alles. Ich will nicht nur einen bestimmten Teil deiner Zeit, deines Geldes und deiner Arbeit. Ich will dich. Die Welt zu überwinden bedeutet, die Versprechen, die wir Gott gegeben haben, zu halten, unseren Taufbund und unsere Tempelbündnisse und unseren Treueeid unserem ewigen Ehepartner gegenüber. Wenn wir die Welt überwinden wollen, führt uns das jede Woche demütig zum Abendmahlstisch, wo wir um Vergebung bitten und versprechen, immer an ihn zu denken und seine Gebote zu halten, damit sein Geist mit uns sei. Unsere Wertschätzung des Sabbats hört nicht auf, wenn sich die Türen des Gemeindehauses hinter uns schließen. Vielmehr öffnet sie die Türen zu einem schönen Tag, an dem wir von den Aufgaben des Alltags ausruhen, uns mit den Schriften befassen und uns unserer Familie und anderen zuwenden, die unsere Aufmerksamkeit brauchen. Statt erleichtert aufzuatmen, wenn die Versammlungen in der Kirche vorbei sind, in der Hoffnung, noch rechtzeitig das Fußballspiel im Fernsehen sehen zu können, bleiben unsere Gedanken beim Erretter und bei seinem heiligen Tag. Die Welt wird unaufhörlich von einer Flut verlockender, verführerischer Stimmen angetrieben. Die Welt zu überwinden bedeutet, der einen Stimme zu vertrauen, die warnt, tröstet, erleuchtet und Frieden bringt, wie die Welt ihn nicht gibt. Die Welt zu überwinden bedeutet, dass wir uns anderen zuwenden und an das zweite Gebot denken. Der Größte von euch soll euer Diener sein. Das Glück unseres Ehepartners ist wichtiger als unser eigenes Vergnügen. Unseren Kindern zu helfen, Gott zu lieben und seine Gebote zu halten, ist von höchster Priorität. Wir geben bereitwillig von unseren materiellen Segnungen ab, indem wir den Zehnten und das Fastopfer zahlen und den Bedürftigen von unserer Habe geben. Und wenn unsere geistigen Antennen himmelwärts gerichtet sind, führt uns der Herr zu den Menschen, denen wir helfen können. Der Welt geht es nur um sich selbst. Stolz verkündet sie: Schau, wie toll ich bin, verglichen mit meinem Nachbar. Schau dir an, was mir alles gehört. Sieh nur, wie wichtig ich bin. Die Welt ist schnell verärgert, verliert leicht das Interesse, wird fordernd und liebt den Jubel der Menge. Die Welt zu überwinden führt hingegen zu Demut, Einfühlungsvermögen, Geduld und Mitgefühl für diejenigen, die anders sind als man selbst. Die Welt zu überwinden bedeutet immer, dass wir einige Glaubensansichten haben, die von der Welt verspottet werden. Der Erretter hat gesagt: Wenn die Welt euch hasst, dann wisst, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt stammen würdet, würde die Welt euch als ihr Eigentum lieben. Präsident Russell M. Nelson sagte heute Morgen: Ein wahrer Jünger Jesu Christi ist willens, hervorzuragen, seine Meinung zu sagen und anders als die Menschen der Welt zu sein. Ein Jünger Christi ist nicht beunruhigt, wenn auf einen Post über seinen Glauben keine 1000 Likes erfolgen und noch nicht einmal ein paar freundliche Emojis. Die Welt zu überwinden bedeutet, dass wir uns weniger Gedanken um unsere Internetkontakte machen, sondern mehr an unserer Verbindung zu Gott interessiert sind. Der Herr gewährt uns Schutz, wenn wir der Führung durch seine lebenden Propheten und Apostel Beachtung schenken. Präsident Thomas S. Monson hat gesagt: Die Welt kann ein schwieriger Ort sein. Wenn wir zum Tempel gehen, werden wir besser imstande sein, jede Prüfung zu ertragen und jede Versuchung zu überwinden. Wir werden erneuert und gestärkt. Mit zunehmenden Versuchungen, Ablenkungen und verzerrten Darstellungen versucht die Welt, die Glaubenstreuen dazu zu bringen, dass sie die machtvollen geistigen Erlebnisse, die sie in der Vergangenheit hatten, schließlich als törichte Täuschungen abtun. Die Welt zu überwinden bedeutet, dass wir uns, auch wenn wir entmutigt sind, an die Zeiten erinnern, als wir die Liebe und das Licht des Erretters gespürt haben. Elder Neil A. Maxwell hat ein solches Erlebnis so erklärt: Ich war gesegnet worden und ich wusste, dass Gott wusste, dass ich gesegnet worden war. Auch wenn wir uns vorübergehend vergessen fühlen mögen, vergessen wir nicht. Die Welt zu überwinden bedeutet nicht, dass wir ein Leben in Abgeschiedenheit führen, geschützt vor der Ungerechtigkeit und den Schwierigkeiten des irdischen Daseins. Vielmehr wird uns die erweiterte Sichtweise des Glaubens eröffnet, die uns zum Erretter und zu seinen Verheißungen hinzieht. Wir erreichen in diesem Leben zwar keine Vollkommenheit, aber wenn wir die Welt überwinden, hält das unsere Hoffnung am Leben, dass wir eines Tages vor unserem Erlöser stehen und sein Antlitz mit Wohlgefallen sehen und seine Stimme vernehmen werden, die sagt: Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, nehmt das Reich in Besitz, das für euch bestimmt ist. Letztes Jahr, am 28. Dezember, vollendete unser lieber Freund, der als Generalautorität geschätzte Elder Bruce D. Porter, sein Erdenleben. Er war 64 Jahre alt. Ich lernte Bruce kennen, als wir an der Brigham Young Universität studierten. Er war einer der besten und klügsten. Nachdem er seinen Doktor mit Schwerpunkt auf russische Politik und Geschichte an der Harvard University gemacht hatte, verlieh Bruces Denken und Schreiben ihm eine Prominenz, die ihn hätte zu Fall bringen können. Doch der Reichtum und die Anerkennung der Welt trübten nie seinen Blick. Seine Treue gehörte seinem Erlöser Jesus Christus, seiner ewigen Partnerin Susan und seinen Kindern und Enkelkindern. Bruce war mit einem Nierenfehler geboren worden. Er hatte sich einer Operation unterzogen, aber mit der Zeit wurden seine Nieren immer schwächer. Kurz nachdem Bruce 1995 als Generalautorität berufen worden war, dienten wir gemeinsam mit unseren Familien in Frankfurt, wo sich seine Arbeit auf Russland und Osteuropa konzentrierte. Für Elder Porter änderte sich 1997 das Leben dramatisch, als seine Nieren allmählich versagten und sich sein Gesundheitszustand stetig verschlechterte. Familie Porter kehrte nach Salt Lake City zurück. In seinen 22 Jahren als 70er war Bruce häufig im Krankenhaus und wurde 10-mal operiert. 2-mal sagten die Ärzte seiner Frau, dass Bruce die Nacht nicht überleben würde. Aber er überlebte. Über 12 Jahre während seiner Zeit als Generalautorität musste Bruce zur Dialyse. Einen Großteil dieser Zeit nahm die jeweils 4-stündige Dialyse 5 Abende pro Woche in Anspruch, sodass er während des Tages in seiner Berufung tätig sein und am Wochenende an Konferenzen teilnehmen konnte. Als sich sein Gesundheitszustand nach mehreren Priestertumssegen nicht verbesserte, war Bruce erstaunt, aber er wusste, in wen er sein Vertrauen gesetzt hatte. 2010 erhielt Bruce von seinem Sohn David eine Niere. Diesmal stieß sein Körper das Transplantat nicht ab. Es war ein Wunder, dass seinen Gesundheitszustand deutlich verbesserte und es ihm schließlich ermöglichte, als Mitglied der Gebietspräsidentschaft mit seiner Frau in sein geliebtes Russland zurückzukehren. Am 26. Dezember 2016, nachdem er in einem Krankenhaus in Salt Lake City gegen anhaltende Infektionen angekämpft hatte, bat er die Ärzte, aus dem Zimmer zu gehen. Bruce teilte seiner Frau mit, er wisse durch den Geist, dass die Ärzte nichts tun konnten, was sein Leben retten würde. Er wusste, dass der Vater im Himmel ihn nach Hause holen werde. Er war von Frieden erfüllt. Am 28. Dezember kehrte er zu seiner Familie nach Hause zurück. Ein paar Stunden später kehrte er, umgeben von geliebten Menschen, in seine himmlische Heimat zurück. Jahre zuvor schrieb Bruce Porter diese Worte an seine Kinder. Mein Zeugnis von der Existenz und Liebe Jesu Christi war der Kompass meines Lebens. Es ist ein reines, brennendes Zeugnis durch den Geist, das er lebt, dass er in jeder Notlage mein Erlöser und Freund ist. Unsere Herausforderung besteht darin, den Erretter kennenzulernen und durch Glauben an ihn die Prüfungen und Versuchungen dieser Welt zu überwinden. Lasst uns gläubig und treu sein und auf ihn vertrauen. Bruce Douglas Porter hat die Welt überwunden. Mögen wir alle uns noch ein bisschen mehr bemühen, die Welt zu überwinden, ernsthafte Vergehen nicht entschuldigen, jedoch bei kleineren Fehlern und Unzulänglichkeiten geduldig sein, unsere Schritte eifrig beschleunigen und anderen großzügig helfen. Wenn Sie noch vollständiger auf den Erretter vertrauen, verheiße ich Ihnen, Sie werden mit mehr Frieden in diesem Leben gesegnet und mit größerer Gewissheit, dass Ihre ewige Bestimmung ist. Im Namen Jesu Christi. Amen.
We are deeply grateful.
Wir danken allen von Herzen, die heute Nachmittag zu uns gesprochen haben oder für die wunderbare Musik gesorgt haben. Wir erinnern die Brüder daran, dass heute Abend um 18 Uhr Ortszeit im Konferenzzentrum die allgemeine Priestertumsversammlung stattfindet. Die landesweite Sendung mit dem Tabernakelchor wird morgen von 9.30 Uhr bis 10 Uhr Ortszeit ausgestrahlt. Unmittelbar danach beginnt die Versammlung am Sonntagvormittag. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der 12 Apostel. Nach seinen Worten schließt der Chor die Versammlung mit dem Lied Gebet eines Kindes. Das Schlussgebet spricht dann Elder Hugo Montoya von den 70ern.
Brüder und Schwestern, ich habe jetzt die Aufgabe, zu Ihnen zu sprechen. Und Sie haben die Aufgabe, zuzuhören. Mein Ziel ist, meine Aufgabe zu beenden, bevor Sie mit Ihrer fertig sind. Ich werde mein Bestes geben. Im Laufe der Jahre habe ich beobachtet, dass diejenigen, die in dieser Welt am meisten erreichen, eine Vision für ihr Leben haben. Sie haben Ziele, die ihnen helfen, ihre Vision im Blick zu behalten und taktische Pläne, wie sie diese Ziele erreichen wollen. Zu wissen, wohin man geht und wie man dorthin gelangen will, verleiht dem Leben Sinn, Zweck und Erfüllung. Mancher einer hat Schwierigkeiten, zwischen einem Ziel und einem Plan zu unterscheiden, bis er merkt, dass ein Ziel ein Bestimmungsort oder ein Ende ist. Ein Plan hingegen ist der Weg, auf dem man dorthin gelangt. Man kann zum Beispiel das Ziel haben, an einen bestimmten unbekannten Ort zu fahren. Einige von Ihnen, liebe Schwestern, wissen, dass wir Männer oft meinen, wir wüssten, wie wir dorthin kommen. Wir sagen dann oft, ich weiß, es muss hier gleich um die Ecke sein. Meine Frau schmunzelt. Das Ziel war klar, aber es gab keinen guten Plan, den Bestimmungsort zu erreichen. Wenn man ein Ziel setzt, hat man im Grunde bereits am Anfang das Ziel vor Augen. Beim Planen erarbeitet man einen Weg, wie man zu diesem Zielpunkt gelangt. Ein Schlüssel zum Glücklichsein liegt darin, dass wir verstehen, welche Ziele wirklich wichtig sind, und dann unsere Zeit, Mühe und Aufmerksamkeit auf das verwenden, was uns sicher dorthin bringt. Gott, der himmlische Vater, hat uns das vollkommene Beispiel für Zielsetzung und Planung gegeben. Sein Ziel ist es, die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. Und der Erlösungsplan ist sein Mittel, diesen Plan umzusetzen. Zum Plan unseres geliebten himmlischen Vaters gehört, dass wir mit unserem sterblichen Körper wachsen, uns strecken, lernen und ihm ähnlicher werden können. Indem unser ewiger Geist mit einem physischen Körper bekleidet wird und wir nach den Lehren und Geboten seines Sohnes, des Herrn Jesus Christus, leben und wir eine ewige Familie gründen, können wir durch das Sühnopfer des Erlösers Gottes Ziel verwirklichen, die Unsterblichkeit und das ewige Leben für seine Kinder mit ihm in seinem zelestialen Reich. Für eine kluge Zielsetzung muss einem bewusst sein, dass kurzfristige Ziele nur dann effektiv sind, wenn sie zu klar definierten, längerfristigen Zielen führen. Ich glaube, ein wichtiger Schlüssel zum Glücklichsein besteht darin, dass man lernt, wie man im Rahmen des ewigen Planes unseres himmlischen Vaters eigene Ziele setzt und Pläne aufstellt. Wenn man sich auf diesen ewigen Pfad konzentriert, macht man sich unweigerlich würdig, in seine Gegenwart zurückzukehren. Es ist gut, Ziele und Pläne für unseren Beruf, unsere Ausbildung und sogar beim Golfen zu haben. Es ist auch wichtig, dass wir Ziele für unsere Ehe, unsere Familie und unsere Ratsgremien und Berufungen in der Kirche zu haben. Das gilt vor allem für die Missionare. Aber unsere wichtigsten und vorrangigsten Ziele sollten sich in den ewigen Plan des himmlischen Vaters einfügen. Jesus hat gesagt: Trachtet ihr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Rechtschaffenheit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Experten für Zielsetzungen sagen uns, je einfacher und überschaubarer ein Ziel ist, desto machtvoller ist es. Wenn wir ein Ziel auf ein klares Bild oder ein, zwei überzeugende symbolische Wörter reduzieren können, kann dieses Ziel ein Teil von uns werden und buchstäblich alles steuern, was wir denken und tun. Ich glaube, in dieser Hinsicht gibt es zwei Wörter, die Gottes Ziele für uns und unsere eigenen wichtigsten Ziele gut ausdrücken. Diese Wörter lauten zurückkehren und empfangen. Die wichtigsten Ziele, die wir uns setzen können, sind, in seine Gegenwart zurückzukehren und die ewigen Segnungen zu empfangen, die uns zuteil werden, wenn wir Bündnisse schließen und halten. Wir kehren zurück und empfangen, indem wir unerschütterlichen Glauben an den Herrn Jesus Christus haben und uns ganz auf die Verdienste dessen verlassen, der mächtig ist, zu erretten. Und mit Beständigkeit in Christus vorwärts streben, erfüllt vom vollkommenen Glanz der Hoffnung und von Liebe zu Gott und zu allen Menschen, und uns am Wort von Christus weiden und bis ans Ende ausharren. Luzifer hat den Plan des Vaters, der es uns ermöglicht, in die Gegenwart des Vaters zurückzukehren und seine Segnungen zu empfangen, nicht akzeptiert. Vielmehr lehnte er sich auf und versuchte, den Plan des Vaters vollständig zu verändern. Er wollte die Herrlichkeit, Ehre und Macht Gottes für sich haben. Infolgedessen wurde er mit seinen Gefolgsleuten aus der Gegenwart Gottes ausgestoßen und wurde der Satan, ja, nämlich der Teufel, der Vater aller Lügen, die Menschen zu täuschen und zu verblenden und sie nach seinem Willen gefangen zu führen. Ja, alle, die nicht auf die Stimme des Herrn hören wollen. Infolge seiner vorirdischen Entscheidungen kann der Satan weder zurückkehren noch empfangen. Das Einzige, was ihm bleibt, ist, dem Plan des Vaters entgegenzuarbeiten, indem er von jeder nur möglichen Verlockung und Versuchung Gebrauch macht, um uns zu Fall zu bringen und uns so elend zu machen wie sich selbst. Der Plan des Satans zum Erreichen seines teuflischen Ziels betrifft jeden Menschen, jede Generation, jede Kultur und jede Gesellschaft. Er nutzt laute Stimmen, Stimmen, die danach trachten, die sanfte, leise Stimme des Heiligen Geistes zu übertönen, die uns alles zeigen kann, was wir tun sollen, um zurückzukehren und zu empfangen. Diese Stimmen gehören jenen, die Evangeliumswahrheit missachten und das Internet, soziale Medien und Printmedien, Radio, Fernsehen und Filme nutzen, um auf verlockende Weise Unmoral, Gewalt, abstoßende Sprache, Schmutz und Verderbtheit so darzustellen, dass wir von unseren Zielen und Plänen für die Ewigkeit abgelenkt werden. Zu diesen Stimmen können auch wohlmeinende Menschen gehören, die von den weltlichen Philosophien von Männern und Frauen verblendet sind, die danach trachten, den Glauben zu zerstören und diejenigen von ihrer ewigen Ausrichtung abzubringen, die einfach nur versuchen, in die Gegenwart Gottes zurückzukehren und alles zu empfangen, was unser Vater hat. Ich habe festgestellt, wenn ich darauf konzentriert bleiben will, zurückzukehren und die verheißenen Segnungen zu empfangen, muss ich mich regelmäßig fragen, wie es um mich steht. Es ist ein wenig so, als hätte man eine Unterredung mit sich selbst. Und wenn das ungewöhnlich klingt, dann denken Sie einmal darüber nach, wer Sie in dieser Welt besser kennt als Sie selbst. Sie kennen Ihre Gedanken, Ihre verborgenen Taten, Ihre Wünsche und Träume, Ihre Ziele und Pläne. und sie wissen besser als jeder andere, wie sie auf dem Weg zurückzukehren und zu empfangen vorankommen. Als Orientierungshilfe für diese private Unterredung lese und überdenke ich gern die Worte zur Selbsterkenntnis im 5. Kapitel von Alma, wo Alma fragt: Seid ihr geistig aus Gott geboren? Habt ihr sein Abbild in euren Gesichtsausdruck aufgenommen? Habt ihr diese mächtige Wandlung in eurem Herzen erlebt? Almas Fragen erinnern daran, was zu unseren Zielen und Plänen zählen sollte, damit wir zurückkehren und empfangen können. Denken Sie an die Einladung des Erlösers. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Der Herr Jesus Christus hat die Macht, unserer Seele durch Sündenvergebung Ruhe zu verschaffen, unvollkommene Beziehungen zu retten, geistige Wunden, die das Wachstum hemmen, zu heilen und uns zu stärken und zu befähigen, die Eigenschaften Christi zu entwickeln. Wenn wir unseren Glauben an diese Macht vermehren, schätzen wir auch das Ausmaß des Sühnopfers unseres Herrn Jesus Christus mehr. Nehmen Sie sich in den kommenden Wochen Zeit und überprüfen Sie Ihre Ziele und Pläne für Ihr Leben und vergewissern Sie sich, dass Sie mit dem großen Plan unseres himmlischen Vaters für unser Glücklichsein im Einklang sind. Wenn Sie umkehren und sich ändern müssen, dann überlegen Sie, ob Sie es nicht jetzt tun wollen. Nehmen Sie sich die Zeit, gebeterfüllt darüber nachzudenken, welche Korrekturen notwendig sind, damit Sie das Auge nur auf die Herrlichkeit Gottes gerichtet halten können. Wir müssen die Lehre und das Evangelium Jesu Christi im Mittelpunkt unserer Ziele und Pläne behalten. Ohne ihn ist kein ewiges Ziel möglich. Und unsere Pläne, unsere ewigen Ziele zu erreichen, werden mit Sicherheit scheitern. Eine weitere Hilfe ist die Erklärung, der lebendige Christus, das Zeugnis der Apostel, die der Kirche am 1. Januar 2000 vorgelegt wurde. Bringen Sie ein Exemplar davon so an, dass Sie es sehen können. Und nehmen Sie sich Zeit, die einzelnen Aussagen in diesem inspirierten Zeugnis für Christus durchzugehen, das von seinen besonderen Zeugen gegeben und unterschrieben wurde. Ich möchte Ihnen ans Herz legen, sich parallel dazu mit der Proklamation zur Familie zu befassen. Wir sprechen oft über die Proklamation zur Familie, aber denken Sie bitte auch daran, sie im Licht der errettenden Macht des lebendigen Christus zu lesen. Ohne den lebendigen Christus bleiben unsere schönsten Erwartungen unerfüllt. In der Proklamation zur Familie heißt es: Durch den göttlichen Plan des Glücklichseins können die Familienbeziehungen über das Grab hinaus Bestand haben. Heilige Handlungen und Bündnisse, die in einem heiligen Tempel zugänglich sind, ermöglichen es, dem Einzelnen in die Gegenwart Gottes zurückzukehren und der Familie auf ewig vereint zu sein. Dies kann nur geschehen, weil der lebendige Christus der sühnende Erretter und Erlöser der Welt ist. In diesem Zusammenhang können Sie auch darüber nachdenken, ob Sie nicht in den Schriften forschen wollen, um Ihr Verständnis von den Lehren zu erweitern, die in der Erklärung der lebendige Christus genannt werden. Wenn Sie diese Erklärung gebeterfüllt lesen, ist es so, als würden Sie das Zeugnis des Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und der Propheten des Buches Mormon lesen. Sie wird Ihren Glauben an den Erlöser stärken und Ihnen helfen, Ihren Blick weiterhin auf ihn zu richten, während Sie Ihre Pläne verfolgen, um Ihre ewigen Ziele zu erreichen. Trotz unserer Fehler und Unzulänglichkeiten, Umwege und Sünden ermöglicht uns das Sühnopfer Jesu Christi umzukehren. Wir sind bereit, zurückzukehren und die unvergleichlichen Segnungen zu empfangen, die Gott verheißen hat, nämlich für immer mit dem Vater und dem Sohn im höchsten Grad des zelestialen Reiches zu leben. Wie Sie alle wissen, wird keiner dem Tod entrinnen. Daher sollten unser langfristiges Ziel und unser Plan darin bestehen, alles zu empfangen, was unser Vater im Himmel für einen jeden von uns vorgesehen hat, wenn wir zu ihm zurückkehren. Ich bezeuge, dass man hier auf Erden kein größeres Ziel haben kann, als auf ewig bei unseren himmlischen Eltern und unserem geliebten Erlöser, dem Herrn Jesus Christus, zu leben. Doch es ist mehr als nur unser Ziel. Es ist auch ihr Ziel. Sie lieben uns auf vollkommene Weise. Mehr, als wir auch nur ansatzweise verstehen können. Sie sind voll und ganz und auf ewig mit uns verbunden. Wir sind ihr Werk. Unsere Herrlichkeit ist ihre Herrlichkeit. Mehr als alles andere wünschen sie sich, dass wir nach Hause kommen, nämlich dass wir zurückkehren und ewiges Glück in ihrer Gegenwart empfangen. Meine lieben Brüder und Schwestern, in einer Woche feiern wir Palmsonntag zum Gedenken an den triumphalen Einzug Jesu in Jerusalem. In zwei Wochen beginnen wir den Ostersonntag im Gedenken an den Sieg des Erretters über den Tod. Wenn wir an diesen beiden besonderen Sonntagen unsere Aufmerksamkeit auf den Erlöser richten, dann denken wir doch an ihn und erneuern unsere lebenslange Verpflichtung, seine Gebote zu halten. Betrachten wir unser Leben eingehend, setzen wir uns Ziele und bringen wir unsere Pläne mit den Plänen Gottes in Einklang, damit wir schließlich den kostbaren Vorzug genießen, zurückzukehren und zu empfangen. Dies ist mein Gebet im Namen Jesu Christi. Amen.
Lieber himmlischer Vater, wir sind sehr dankbar für diese Versammlung, diese Konferenz. Wir danken dir für die Musik, für dieses besondere Lied. Wir wissen, dass du da bist und unsere Gebete vernimmst. Wir beten für Präsident Thomas Monson. Wir haben ihn lieb. Wir sind sehr dankbar für den großartigen Dienst der Männer und Frauen, die heute entlassen worden sind. Wir bitten dich, segne die Männer und die Führer, die heute berufen wurden. Wir beten für deine Kinder, die Bedrängnisse leiden, jetzt zu dieser Zeit. Einige von ihnen, aufgrund von Naturkatastrophen, die ihre Häuser verloren haben, und wieder andere, die inmitten geistiger Stürme leben. Es sind deine Kinder. Wir sind ihre Brüder und Schwestern. Bitte, ändere unser Herz, damit wir ihnen helfen können, in ihren Bedrängnissen beistehen können. Wir lieben dich, Vater, und wir lieben deinen Sohn. Wir möchten gehorsam sein, so wie dein geliebter Sohn gehorsam ist. Und das sagen wir im Namen Jesu Christi. Amen.
Dies war eine Übertragung von der 187. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik in dieser Versammlung hat ein Chor aus Pfählen in Tremonton, Garland und Fielding in Utah gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.